Beim letzten Mal gab es Probleme, beziehungsweise da dann eigentlich schon wieder nicht mehr. Also, die Juden haben angefangen, den Tempel wieder aufzubauen. Dann gab es die Leute, die dazugekommen sind und gesagt haben, dürfen wir mitbauen? Und Israel hat gelernt von seinen alten Fehlern und haben gesagt, nee, wir lassen euch nicht mitbauen. Daraufhin haben sie an den König von Persien geschrieben und das gemacht, was der Teufel bei uns auch immer macht, die alten Sünden wieder ausgekramt. Und daraufhin konnte der Tempel nicht weitergebaut werden. Sind die Propheten gekommen, haben Gottes neues Wort hineingegeben, haben wir beim letzten Mal auch nochmal gesehen, dass es bei uns auch so ist. Gott hat sein Wort neu gegeben, indem er Jesus geschickt hat. Und dadurch können wir wieder weitermachen. Aber alte Taktik, und dann haben die Feinde Israels eben wieder an den König einen Brief geschrieben. Und haben darauf gehofft, dass es wieder dazu kommt, dass der Stillstand kommt. Und jetzt sind wir in Kapitel 6. Da befahl der König Darius, das ist nicht der König Darius, der in Daniel 6 vorkommt, das ist hier der persische König, nicht der medische König. Da befahl der König Darius, dass man in Babel, in den Schatzhäusern, in denen die Bücher aufbewahrt wurden, nachforschen sollte. Also, Darius selber hat etliche Jahre danach gelebt, nachdem das alles passiert ist. Also, wir sind im Jahr 520, im Jahr 537 durften die zurück. Und er ist jetzt der. Nee, jetzt bin ich gerade nicht ganz sicher. Dazu hätte ich Daniel besser im Kopf haben müssen. Müsste der dritte oder vierte König sein. Jetzt seit Kyros dran war. Also von dem her hat sich dazwischendurch einiges getan in der Großpolitik und was jetzt in so einer kleinen Provinz im Westen passiert, das ist jetzt auch nicht so wichtig für ihn. Also forscht er nach oder lässt nachforschen. Da fand man in der Festung Achmetta, die in Medien liegt, eine Schriftrolle, auf der geschrieben stand, Aufzeichnung. Im ersten Jahr des Königs Kyros befahl der König Kyros, das Haus Gottes in Jerusalem wieder aufzubauen, als eine Stätte, an der man opfert, und seinen Grund zu legen, seine Höhe 60 Ellen und seine Breite auch 60 Ellen. Und drei Schichten von behauenen Steinen und eine Schicht von Holz, und die Mittel sollen vom Hause des Königs gegeben werden. Auch soll man zurückgeben die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen und nach Babel gebracht hat. Und man soll sie zurückbringen in den Tempel zu Jerusalem an ihre Stätte im Hause Gottes. Also der Teufel hat zwei Möglichkeiten. Entweder er greift uns an bei unserer alten Sünde, und schafft es tatsächlich, dass er uns davon abhält, auf das Alte zu gucken. Oder auf das Neue zu gucken, meine ich. Dann hat er gewonnen. Sobald ich auf meine eigene Schuld gucke, auf das, was hinter mir ist, bin ich nicht mehr geeignet fürs Reich Gottes. So sagt es Jesus selber. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Damit meint Jesus nicht, ich bin am Flug und jemand ruft von hinten und ich gucke nur, hä? Und sofort disqualifiziert. Das Wort, das da steht, ist im Griechischen, wer ständig zurückguckt. Und hast du wahrscheinlich noch besser, beim Flügen muss man vorne gucken, dass man genau die Furche dran hat. Dass man weiß, wo geht der Flug lang, an der alten Furche lang. Man orientiert sich an dem, was vor einem liegt. Wenn ich nach hinten gucke, gucke ich auf meine alten Fehler. Und wenn ich von da aus versuche zu korrigieren, laufe ich kreuz und quer und alles und überhaupt. Und das ist das Gleiche, was Paulus auch nochmal nimmt im Philipperbrief Kapitel 3. Da sagt er, ich vergesse das, was hinter mir liegt. Und damit meint er sowohl das, was er alles super geleistet hat, als auch das, was er gegen die Gemeinde Gottes geleistet hat. Kann er beides komplett vergessen, weil das ist beides abseits von Jesus gewesen. Und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, nämlich der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Aber wenn der Teufel es schafft, uns davon abzuhalten, dann hat er gewonnen. Wenn er es aber nicht schafft, Dann können wir ihn darauf hinweisen, ja, du hast zwar recht mit dem, dass wir gesündigt haben, aber Gott hat sein neues Wort hineingegeben. Gott hat Jesus hineingegeben. Und wie er Kyros benutzt hat, den Gott ja in Jesaja als seinen Messias bezeichnet, so benutzt er halt wirklich den, der der ultimative Messias ist. Und wenn ich dann mit Jesus ankomme, dann hat der Teufel nichts mehr zu melden. Dann ist das, was wir im Römerbrief Kapitel 8 haben, wer will die Auserwählten Gottes verdammen? Und Paulus sagt direkt hinterher, Christus ist hier, der gerecht macht, der uns vertritt vor Gott. Aber da müssen wir genau gucken, geht es in die Richtung oder in die Richtung? Jetzt schreibt er. So haltet euch nun fern von dieser Sache, du Tattenai, Statthalter jenseits des Euphrat, und Schetarbosnai, mit euren Genossen, ihr Beamten, die ihr jenseits des Euphrat seid. Lasst sie arbeiten am Hause Gottes, damit der Statthalter der Juden und ihre Ältesten das Haus Gottes an seiner früheren Stätte wieder aufbauen. Auch ist von mir befohlen worden, was ihr den Ältesten der Juden darreichen sollt, um das Haus Gottes zu bauen, nämlich, dass man aus des Königs Schatz von dem, was einkommt aus der Landschaft jenseits des Euphrat, mit Sorgfalt nehme und gebe den Leuten regelmäßig, was sie bedürfen. Da haben die Feinde sich jetzt ins eigene Fleisch geschnitten. Nicht nur dürfen die Juden den Tempel wieder aufbauen, sondern jetzt müssen die Feinde ihr Teil dazugeben und mithelfen. Und das ist das Geniale auch, also das ist auch geistliche Realität. Auf einmal, der Teufel mag uns verklagen, aber es steht Jesus dazwischen. Und jetzt auf einmal muss der Teufel gewissermaßen mithelfen. Also natürlich nicht so, dass wir den Teufel mit reinnehmen. Also das, sonst wären wir wieder bei diesem Kompromiss, den die ja abgelehnt haben. Aber wir dürfen die Gemeinde bauen mit den Schätzen, die sich der Teufel angehäuft hat. Dass auf einmal Dinge aus der Welt kommen. Das kann zum einen einfach schon das sein, dass sich Menschen bekehren. Und der Teufel muss sie gehen lassen. Weil ja wir als Gemeinde, als Tempel Gottes, gebaut sind aus denjenigen, die früher verloren waren. Und so muss der Teufel jeden einzelnen Stein losgeben. Aber auch die anderen Sachen. Der Teufel sagte zu Jesus, all das, also er hat auch die Reiche der Welt gezeigt mit ihren Reichtümern, all das gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Und bei Lukas ist tatsächlich noch, denn es ist mein und ich kann es geben, wem ich will. Und Jesus hat ihm nicht widersprochen. Denn dem Teufel gehört die Welt. Er ist der Fürst dieser Welt, dadurch, dass er Adam das abgeluchst hat. Aber in Jesus haben wir das wieder. Und der Teufel muss uns das wiedergeben. Nicht nur, was er gestohlen hat, er muss auch das geben, was ihm vorher gehört hat. Also dadurch, dass der Teufel uns verklagt, aber Gottes Wort neu reinkommt in Jesus, verliert der Teufel noch sogar. Aber er versucht es halt trotzdem, weil, also er hat sowieso verloren. Aber er versucht es trotzdem, weil wenn er uns, egal wo es ist, stoppen kann, dadurch, dass er uns den Unglauben irgendwie noch mehr wieder vor Augen führt, dass wir im Unglauben vorangehen, dann wird's nichts. Und dann kann er wenigstens ein bisschen von Gottes Werk in dieser Welt verhindern. Aber wenn wir ihm tatsächlich gegenhalten können, du hast recht mit der Sünde, aber Gott. Nun ist keine Verdammnis mehr für die, in Christus Jesus sind. Dann können wir ihm das ganze Römer, können wir ihm den ganzen Römerbrief von Kapitel 1 bis Kapitel 8 aufsagen, wenigstens in Grundzügen, und ihm klar machen, du hast verloren und du musst sogar noch mehr hergeben von dem, was du hast. Und das will er vielleicht erst nicht, aber da sagt uns Jakobus im Kapitel 4 in seinem Brief, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Also nicht nur, dass er einfach da bleibt, sondern er flieht und er lässt das zurück, was er da hatte. Und wir können tatsächlich von dem nehmen. Dann heißt es weiter, jetzt in Vers 9. Und was sie bedürfen an Stieren, Widdern und Lämmern zum Brandopfer für den Gott des Himmels, an Weizen, Salz, Wein und Öl, nach dem Wort der Priester in Jerusalem, das soll man ihnen täglich geben und es soll nicht lässig geschehen, damit sie opfern zum lieblichen Geruch dem Gott des Himmels und bitten für das Leben des Königs und seiner Söhne. Also, die anderen müssen halt sogar noch mehr zahlen und tatsächlich auch beisteuern zu dem, dass der Gott des Himmels verehrt wird. Das hat der Teufel tatsächlich ultimativ getan, indem er Jesus ans Kreuz gebracht hat. Und ich bin mir gerade nicht sicher, müsste im ersten Korintherbrief stehen. Wenn die Fürsten oder die Mächtigen dieser Welt gewusst hätten, was sie sich damit eingebrockt hätten, hätten sie Jesus nicht gekreuzigt. So ganz grob. Und dann ist es auch nochmal, dass eben der Teufel uns hergeben muss und wir uns als Opfer hingeben. Und dass auch dadurch, also er verliert, solange wir diese Opfer beibehalten. Und dann auch nochmal ganz interessant, das ist jetzt nochmal ganz was ganz Weltliches, dass sie bitten für das Leben des Königs und seiner Söhne. Darius war ein Götzenverehrer. Sie haben trotzdem für ihn gebetet. Und das zieht sich durch. Paulus schreibt zur Zeit des Nero, dass alle Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Und wenn man sich über irgendeinen Herrscher auf Erden hatte aufregen können, dann war es Nero. Also gab zum Teil noch schlimmere, aber also Nero, der hat es zu seiner Zeit richtig auf die Spitze getrieben. Da hat zum Beispiel Christen als Fackeln, also als lebendige Fackeln in seinen Garten aufgestellt. Also an Pfähle gebunden, mit Öl übergossen, angezündet und ist dann mitunter sogar nackt bei ihnen durchgeritten und gesagt, ihr seid doch das Licht der Welt. Von dem sagt Paulus, man soll für ihn beten. Und das haben die Christen gemacht. All die Jahre lang. Bloß heute machen wir es nicht mehr. Heute sagen wir, der Mensch kann nicht von Gott sein, weil er sich so und so verhält. Und dann, wir erwähnen diesen Menschen vielleicht noch im Gebet, aber sagen eher, dass Gott ihn ausschalten soll oder was auch immer, anstatt dass wir tatsächlich das machen, was hier auch gesagt wurde, beten für den König und seine Söhne, beten für die, die in der Macht sind. Entweder tut Gott das Wunder und entfernt ihn, aber wir haben trotzdem für ihn gebetet und haben damit das Richtige getan und haben auch gezeigt, dass wir keine Feinde sind, auch wenn wir dann trotzdem so gesehen werden, oder Gott tut tatsächlich das Wunder und bekehrt diesen Menschen. So, wir sind in Vers 11. Ferner wird von mir geboten, wenn irgendjemand diesen Erlass übertritt, so soll ein Balken aus seinem Haus herausgerissen und er daran aufrecht angeschlagen werden und sein Haus soll um seiner Tat willen zum Schutthaufen gemacht werden. Also jetzt wird es noch schlimmer für diejenigen, die dagegen angehen. Also, beim ersten Mal hatten sie noch relativ Glück, aber dann kamen halt die Propheten wieder an und haben gesagt, nee, ihr macht trotzdem. Und sie haben sich dran gemacht und haben darauf vertraut, dass Gott hilft. Und jetzt hilft Gott so sehr, dass niemand ihnen schaden kann. Das kommt tatsächlich auch. Also wir haben tatsächlich Verfolgung sogar verheißen bekommen in der Bibel als Christen. Aber es ist trotzdem auch die Verheißung, wenn wir fromm dranbleiben, dann schafft uns Gott auch immer wieder Frieden. Der Teufel wird es versuchen, aber Gott schafft Frieden. Und hier ist es so krass sogar, wer sich dagegen auflehnt, sogar jemand Einzelnes, bei dem sollen Balken rausgerissen werden und er daran aufgehängt. Die Perser haben die Kreuzigung erfunden. Allerdings auf eine etwas andere Weise, es war nur ein Pfahl. Das ist dann wahrscheinlich auch eher das, was mit Haman passiert ist. Das ist nicht ein Galgen, wie es bei uns übersetzt wurde. Wird aber auch schon passen. Und die Römer haben das dann übernommen und perfektioniert, dass die Menschen dann noch länger dran leiden konnten. War bei den Persern eher, ja, der Boden ist heilig, wir wollen nicht, dass jemand da drauf umkommt, also hängen wir ihn etwas höher. Genau, und jetzt halt, ja, das ist jetzt halt die Todesstrafe schlechthin bei den Persern. Und dann eben, ihr wolltet denen Böses, jetzt passiert's euch. Das merkt man dann eben bei Haman, dass Gott das Schicksal umdreht. Der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, bringe jeden König um und jedes Volk, das seine Hand ausstreckt, diesen Erlass zu übertreten und das Haus Gottes in Jerusalem zu zerstören. Ich, Darius, habe diesen Befehl gegeben, damit er sorgfältig befolgt werde. Und man kann jetzt natürlich überlegen, ja, Moment mal, Rom ist ja nicht direkt zerstört worden, weil das sind diejenigen, die letztlich den Tempel zerstört haben. Ja, aber wenn man die biblische Prophetie sieht, Rom zieht sich immer noch durch. Also da müsste ich jetzt viel zu tief einsteigen in Daniel, aber Rom zieht sich tatsächlich noch durch und kommt wieder. Und dann wird Rom am Ende wirklich ganz zerstört. Aber eben der heidnische König sagt, ihr lasst eure Hand weg von dem. Und das eben auch nochmal als Drohung für all die Völker, die drumherum sind. Die stehen unter meinem Schutz. Und das sagt Gott auch. Und da kann ich nochmal Römer 8 zitieren. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Es können ziemlich viele versuchen. Sie können uns sogar ans Leben, aber an die Seele können sie nicht. Da taten Tattenai, der Statthalter jenseits des Euphrat, und Schetarbosnai und ihre Genossen sorgfältig nach dem, was der König Darius ihnen befohlen hatte. Und die Ältesten der Juden bauten, und es ging vonstatten durch die Weissagung der Propheten Haggai und Sacharja, des Sohnes Idos. Und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israel und nach dem Befehl des Kyros, Darius und Artaschaster, der Könige von Persien. Und sie vollendeten das Haus bis zum dritten Tag des Monats Adar, im 16. Jahr der Herrschaft des Königs Darius. Und die Israeliten, die Priester, die Leviten und die anderen, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten die Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden und opferten zur Einweihung des Hauses Gottes 100 Stiere, 200 Widder, 400 Lämmer und zum Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels und bestellten die Priester nach ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen zum Dienst am Hause Gottes in Jerusalem, wie es im Buch des Mose geschrieben steht. Also, obwohl Widerstand war, hat Gott geschafft, dass es war. Und jetzt nochmal die Parallele zu Jesus. Obwohl der Widerstand des Teufels so stark war, dass er Jesus sogar ans Kreuz gebracht hat, hat Gott das trotzdem umgekehrt und hat dem Teufel dafür noch mehr entrissen. Und dadurch wurde das Haus Gottes wirklich gebaut. Dadurch ist Jesus auferstanden und dadurch hat er uns freigekauft. Und dadurch sind wir als Gemeinde zu Pfingsten in diese Welt gekommen, in der nun all die Opfer stattfinden. Zum einen dadurch, dass wir auf Jesus blicken und an sein Opfer erinnern. Zum einen halt im Kopf, im Herz und dann aber auch, wenn wir an seinen Tisch kommen. Und dadurch, dass wir unsere Leiber selbst als Opfer hingeben. Und komplett sagen, ich gehöre nicht mehr mir, ich gehöre Jesus. Und wer verheiratet ist, sagt obendrein noch, ich gehöre meinem Ehepartner. Und dann ist das Opfer vollkommen. Das wohlgefällige Opfer, von dem Paulus dann in Kapitel 12 im Römerbrief schreibt. Ich gebe mich komplett als Opfer hin. Auch wenn manche sagen, du machst dich kaputt. Ja, ein Opfer macht sich kaputt. Aber ich mache das im Blick auf Jesus. Und ich weiß, dass er mir die Kraft gibt dazu. Auch wenn andere eben sagen, du machst dich komplett kaputt dafür. Was bringt das denn, wenn du jetzt komplett dabei drauf gehst? Na, das weiß ich nicht unbedingt, was es bringt. Aber ich weiß, dass Jesus es ehrt. Und dass Jesus seinen Teil dazu tut und mich auch davor bewahrt. Dass es vergeblich ist. Jetzt sind wir in Vers 19. Und die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten Passa am 14. Tage des ersten Monats. Denn die Leviten hatten sich gereinigt, Mann für Mann, sodass sie alle rein waren und schlachteten das Passa für alle, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren und für ihre Brüder, die Priester und für sich. Und es aßen das Passa die Israeliten, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren und alle, die sich zu ihnen abgesondert hatten von der Unreinheit der Heiden im Lande, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Also, sie feiern das Passa. Sie erinnern sich daran, Gott hat uns aus Ägypten befreit. Und sie erinnern sich jetzt auch mit daran, Gott hat uns auch aus Babel wieder zurückgebracht. Und das Interessante ist, vielleicht erinnert ihr euch dran, bei dem Auszug der Israeliten heißt es, und es zog viel fremdes Volk mit ihnen. Das sind die Leute, die bemerkt haben, durch die 10 Plagen, unsere Götter, beziehungsweise die Ägypter, die Götter der Ägypter, die können nicht helfen. Der Gott dieses kleinen Hirtenvolkes, dieses kleinen Sklavenvolkes, der kann aber helfen, weil, ich glaube, das war ab der 3. Plage dann, den Israeliten nichts mehr passiert ist. Oder 3. oder 4. Plage, auf alle Fälle, dann war bei denen nichts mehr. Sodass alle Leute sehen konnten, ja, da vorne ist noch ein bisschen was passiert, aber dann sind sie komplett verschont geblieben. Und haben gesagt, mit diesem Gott wollen wir mitziehen. Und die Leute, die waren zum Teil dann auch hinterher der Grund, dass es zu Zwistigkeiten kam in der Wüste, aber andererseits sind sie komplett aufgegangen in den Stämmen Israels. Und das ist jetzt hier wieder. Leute aus den Heiden haben bemerkt, der Gott dieses kleinen Volkes, der hat geholfen, dass die Großen und Mächtigen keine Chance hatten. Der hat geholfen, dass sein Haus wieder aufgebaut wurde, obwohl alle möglichen Leute ihr Teil dazu beigetragen haben, dass es eigentlich nicht hätte passieren sollen. Und darum haben sie sich bekehrt. In dem Fall haben sie sich halt beschneiden lassen und sind eingetreten ins Judentum. Haben wir heute nicht mehr nötig. Wir haben einen besseren Weg. Das beschreibt Paulus in seinem Galaterbrief. Aber dadurch, dass Gott uns aus den Problemen raushilft, und das ist jedes Problem, welcher Natur auch immer, dadurch, dass Gott uns daraus hilft, durch das Blut Jesu und seine Auferstehung, dadurch kommen Leute zum Glauben. Und das ist tatsächlich jedes Problem. Also jedes Problem kann Gott dazu nutzen, dass die Leute um uns herum, sobald die Lösung sich auftut, merken, das kann nur von Gott gekommen sein. Und dafür ist das Passa dann auch so wichtig. Weil beim Passa ist nochmal ganz klar geworden, Gott schützt sein Volk und er versorgt sie. Und bringt sie dadurch raus aus der Knechtschaft. Und darum sagt er eben auch, feiert es immer wieder mit mir. Und sagt damit sogar, ihr feiert damit immer dasselbe Fest wie damals, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Also Israel sagt bis heute, wir waren in Ägypten. Auch wenn die von heute ja damals nicht gelebt haben. Aber sie sagen trotzdem, wir waren da. Und jedes Passa ist neu. Die Erinnerung, dass Gott auch diese Leute, die heute leben, befreit hat. Sie essen vom selben Passa. Und das tun wir auch. wir essen immer noch von demselben Passa wie damals. Also eigentlich sogar auch von demselben Passa wie die Israeliten damals, aber wir sogar noch von dem Ultimativen, nämlich von Jesus. Und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden. Denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assur ihnen zugewandt, damit sie gestärkt würden zur Arbeit am Hause des Gottes, der Gott Israels ist. Also Assur, hier ist tatsächlich auch eine Fußnote bei mir, gemeint ist der König von Persien. Warum wird er dann König von Assur genannt? Weil jenseits des Euphrat, da ist dieser Tattenai gewesen. Aber der war nur Statthalter. Der König von Persien ist König über Tattenai gewesen. Ist also auch der König von Assur gewesen. Und es ist auf einmal der König dieses Landes, das Israel angefangen hat zu zerstören. Der muss auf einmal zugeben, jap, ihr dürft alles so bauen, wie ihr wollt. Jetzt ist das Interessante, das habe ich ganz am Anfang erzählt, Esra ist ja ein Bild für Jesus. Nicht für Jesus, für den Heiligen Geist. Esra kommt vom hebräischen Wort Ezer und dann die aramäische Form ist Esra und das ist die Hilfe. Aber diese Hilfe ist nur in Verbindung mit Gott. Einzige Ausnahme, die Frau. Also die Frau wird auf dieselbe Stufe gesetzt wie Gottes Hilfe. Und wenn Jesus davon spricht, ich will euch einen anderen Tröster schenken, dann kann man dieses Wort, das im Griechischen steht, auch mit Helfer übersetzen. Und so ist Esra hat den Aspekt der Hilfe Gottes, die wir hier ganz klar schon gesehen haben, vorneweg. Und Nehemia, das ist der Tröster. Also der Trost kommt später dann auch noch. Aber erstmal ist hier, die Hilfe ist dafür da, dass das Haus steht und dann, was Esra jetzt noch alles macht. Esra tritt erst jetzt auf den Plan. Jetzt heißt es nämlich in Kapitel 7 im Vers 1, nach diesen Geschichten, also nach all diesen Dingen, die passiert sind, zog unter der Regierung des Artaxasta, des Königs von Persien, Esra herauf, der Sohn Zerajas, der Sohn Azarias, des Sohnes Chilkias. Nachdem der Tempel fertig gebaut ist, kommt der Heilige Geist. Also, das können wir auch tatsächlich schon auf unsere Gemeinde so weit hindeuten, da wo wir Gott in die Bahn, also Gott die Bahnen schon wirklich geebnet haben, da kann er wirklich reinkommen. Und das tun wir dadurch, dass wir sein Wort lesen und studieren und es auf uns anwenden. Also, dass ich die Bibelabende mache, ist nicht einfach bloß, dass man Hintergründe lernt. Es ist auch nicht, dass ihr partout die hebräischen und griechischen und aramäischen Worte lernt. Das Wichtige dabei ist, dass Gott zu uns redet und wir sein Wort in unser Leben aufnehmen. Und das mag noch mehr ein Grund sein, warum es Widerstände und sowas dagegen gibt oder warum die Leute sich das gar nicht antun wollen oder warum Leute durch äußere Umstände dazu gebracht werden, dass sie gar nicht kommen können oder wollen. Weil der Teufel weiß, das Wort Gottes verändert. Wenn es nur darum ginge, Dinge zu lernen, da kämen die Leute vielleicht sogar noch eher. Auch wenn sich viele sagen, ja, auch das ganze Zeugs lernen, das brauche ich nicht. Aber dass der Heilige Geist hineinkommen kann, dadurch, dass wir ihm Bahn schaffen und das Wort Gottes auf uns anwenden, das ist die große Bedrohung. Warum? Der Teufel kann der Gemeinde immer noch ganz viel antun, wenn der Heilige Geist nicht voll wirken kann. Also wir sind zwar erlöst, er kriegt uns nicht mehr zurück. Er konnte nicht verhindern, dass sie den Tempel gebaut haben. Aber er kann immer noch verhindern, dass der Heilige Geist in uns wirklich wirken kann. Und das will er auch nicht. Denn wenn der Heilige Geist in uns wirken kann, dann muss er noch mehr von seinem Reich aufgeben. dann muss er noch mehr Seelen aufgeben, dann muss er noch mehr von den Problemen, die er uns verursacht, an Leib, Seele und Geist aufgeben, dann muss er mehr aufgeben von seinen Reichtümern, die alle nämlich dann in die Gemeinde fließen. Und das will er nicht. Aber die haben das ja tatsächlich gemacht und haben gesagt, wir nehmen das Wort des Königs und wenden es an. Das dauert zwar ein bisschen, aber wir machen's. Und dann kommt Esra als Bild für den Heiligen Geist. Ah, es wird übrigens noch, sein Stammbaum geht noch weiter. Also, Esra, der Sohn Seraias, des Sohnes Azarias, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Shalums, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Ahitubs, des Sohnes Amarias, des Sohnes Azarias, des Sohnes Merios, des Sohnes Zecharias, des Sohnes Usis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Abishuas, des Sohnes Pinchas, des Sohnes des Eleazars, des Sohnes Aarons, des Hohen Priesters. Nochmal wichtig, warum ist das alles da? Zum einen haben die Namen alle Bedeutung. Ich habe aber keine Lust, das alles auszubauen, weil über die Namen könnte ich den ganzen Abend reden und es wäre erbaulich. Also das möchte ich einmal dazu gesagt haben. Und dann eben kann man da sogar noch drauf gucken, was hat das alles mit dem Heiligen Geist zu tun. Ganz interessant ist aber noch, es kommt zweimal Eser vor. Einmal nämlich sein Großvater Azaria, ist auch der Herr ist Hilfe, und der zweite Hohepriester, Eleazar, also der Sohn des Aaron, ist auch die Hilfe, die göttliche Hilfe. Kommt da zweimal vor und es wird ja ganz klar gemacht, er ist ein Priester und er kommt an und er kommt aus der Linie der ersten zwei Hohenpriester und da steckt jetzt Zadok auch noch mit drin. Zadok ist auch ein wichtiger Hohepriester gewesen, also sein anderer Nachkomme, Jeschua, der ist hoher Priester, aber trotzdem ist Esra sehr wichtig dabei. Und jetzt dieser Esra, also es ist nicht irgendein Esra, es ist der Esra, der Sohn des Seraja, des Azaria, der Sohn des Hilkia und so weiter. Dieser Esra zog von Babel herauf. Er war ein Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war. Esra kommt von außen hinein, so wie Jesus gesagt, also wie Jesus uns den Heiligen Geist von draußen hereinschickt. Und was hat er hier? Er ist Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des Mose. Jesus hat vom Heiligen Geist gesagt, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Übrigens erinnern kann er nur an die Dinge, die ich schon mal irgendwie gelesen habe oder gehört habe. Und er wird euch in alle Wahrheit hineinleiten. Er ist kundig in der Schrift, also der Heilige Geist ja noch viel mehr, weil er die Schrift mit verfasst hat. Und er kann uns anhand der Bibel alle möglichen Dinge zeigen. Da ist wieder nicht nur das Lernen, es geht nicht nur darum um die Erkenntnis. Wenn ich nur Theologie oder Bibel lese, Theologie betreibe oder Bibel lese, weil es mir um die Erkenntnis geht, dann esse ich vom Baum der Erkenntnis. Das bringt mich wieder raus aus dem Paradies. Wenn ich das aber alles studiere, um raufzugehen auf das Brot des Lebens, auf die Frucht, die am Baum des Kreuzes hängt, dann habe ich das Leben. Das ist nicht die Frucht der Erkenntnis, das ist aber derjenige, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und dafür ist Esra dann gekommen. Gott schickt den Heiligen Geist auch, damit er sein Wort gibt. Das ist jetzt nämlich wichtig dafür, dass das Volk ist jetzt zurückgekehrt, hat den Tempel gebaut und sie haben ja auch schon vieles. Aber jetzt ist Gott wichtig, okay. Und jetzt geht tiefer da hinein. Nicht einfach bloß eben, damit ihr mehr lernt, sondern damit ihr tiefer hineinkommt. Damit ihr geistlich tiefer hineinkommt. Damit ihr in Verbindung mit dem Heiligen Geist mehr hineinkommt, dass ihr es mehr ausschöpft. Jesus sagt in Matthäus 13, jeder Schriftgelehrte, der ein Kind des Reiches Gottes geworden ist, gleicht einem Hausvater, der aus seinem Schatz Altes und Neues herausholt. Das Alte, was wir schon haben, ist jetzt zum Beispiel, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Das Neue ist dann, und das zeigt sich in diesem Aspekt, das zeigt sich in diesem Aspekt, zeigt sich in diesem Aspekt, zeigt sich in diesem Aspekt. Und ich muss das Kreuz gar nicht wegnehmen. Also 1 plus 1, da ist das Kreuz dabei, ist 2. Und ich kann mit den beiden Zahlen 1, unter anderem 1, und dem Kreuz auf was völlig anderes kommen, indem ich das Kreuz um 45 Grad drehe, habe ich einmal 1. Und es, man kann Leute haben, die sich dann streiten darüber. Nein, wenn da das, dieses Kreuz dazwischen ist, das muss die 2 sein oder es muss die 1 sein. Aber wenn man dann einfach sieht, ja, man muss das Kreuz so drehen, dann kommt das eine raus. Und wenn man das Kreuz so dreht, kommt das andere dabei heraus. Das ist das Alte und das Neue. Und wir können uns so gut die Köpfe darüber einhauen. Und mit ihm zogen herauf einige von den Israeliten und von den Priestern und von den Sängern, Torhütern und Tempelsklaven nach Jerusalem im 7. Jahr des Artaxerxes. Genau. Oder Artaxaster, je nachdem, wie man es haben will. Und er kam nach Jerusalem im 5. Monat, im 7. Jahr des Königs. Am ersten Tage des ersten Monats nämlich hatte er beschlossen, von Babel heraufzuziehen. Und am ersten Tage des 5. Monats kam er nach Jerusalem, weil die gnädige Hand Gottes über ihm war. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und die Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Und ich mache den Rest des Kapitels heute nicht mehr. Aber nochmal hier, Esra hat sich das aufs Herz genommen, zu lehren und zu erforschen. Dafür hat Jesus uns den Heiligen Geist geschickt. Also viel, viel mehr noch dabei, aber auch dafür. Dass wir erforschen, was hat Gott uns in Jesus alles getan. Psalm 1 heißt es, wohl dem, der nicht wandelt, also bei Luther so schön, wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen, da geht es erstmal mit denen mitlaufen, noch tritt auf den Weg der Sünder oder steht auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also es geht vom Laufen, Stehen und Sitzen. Sondern er hat seine Lust am Gesetz des Herrn oder an der Tora, also an den 5 Büchern Mose, an der Anweisung Gottes. Und sinnt über dem Wort nach Tag und Nacht. Dieses Nachsinnen bedeutet wiederkäuen. Also ich kaue mir das Wort immer wieder vor. Der ist wie ein Baum gepflanzt in den Wasserbächen. Also im Orient der noch wichtiger, also wenn es regnet, darauf sind die Bäume eigentlich angewiesen. Ein Baum gepflanzt in den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und dann eben, so sind die Gottlosen aber nicht, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht, denn der Weg der Gottlosen vergeht, der Gerechten aber bleibt. Den Rest habe ich nicht mehr ganz richtig, aber dafür ist der Heilige Geist gekommen bei uns, dass er uns hilft, das Wort in uns weiter aufzubewahren und das Wort aufzubereiten. Also durch den Heiligen Geist machen wir das noch viel mehr, als wir das allein schon machen könnten. Also es ist wichtig, das alleine zu machen, also in Anführungszeichen alleine, das Wort durchzukauen. Wenn es auch nur ein Bibelvers ist, reicht das Losungswort für jeden Morgen, theoretisch. Man darf aber auch gern mehr. Und das kaut der Heilige Geist in uns weiter und bringt uns dann eben in Erinnerung, guck mal, dieser Text passt dazu, dieser Text passt dazu, dieser Text passt dazu. Und wenn wir dann anfangen, das weiterzugeben, gibt er uns neue Dinge dazu und zeigt, während wir erzählen, guck mal, das passt hier auch noch da zusammen. Und so baut sich das allmählich zusammen. Und dann ist aber auch nochmal ganz interessant, also er richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun. Wir betrügen uns so oft selbst. Wir hören eine Predigt oder Bibelarbeit und stimmen dem zu. Und denken, dadurch, dass ich dem zustimme, tue ich es ja schon. wenn ich jetzt den, also das ist mein Lieblingsbeispiel, wenn ich das Wort nehme, Männer liebt eure Frauen, und jeder Ehemann sagt, ja, das stimmt, und denkt sich, dadurch tue ich es auch, aber die Frau merkt nichts davon. Passiert nichts. Daraus muss was folgen. Also sei es in Anführungszeichen nur Blumen mitbringen oder Schokolade, je nachdem, was bei der Frau besser ankommt. Sei es, dass tatsächlich gesagt wird, heute helfe ich im Haushalt, obwohl ich eigentlich gar keine Lust dazu habe, aber ich weiß, dass es ihr wichtig ist. Und so die Liebe zu zeigen. Und tatsächlich, dadurch kommt irgendwann wieder was zurück. Also es ist dann zwar ein Aufopfern, wie wir es vorhin auch hatten, wo man vielleicht erstmal sagen könnte, du machst dich kaputt für den anderen, aber am Ende kommt was dabei zurück. Also erforschen, zu tun und die Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Und hier ist nochmal mit der Lehre, da geht es tatsächlich um eine andere Erkenntnis als nur die im Kopf. Es gibt eine Erkenntnis im Herzen. Und Hosea sagt, mein Volk geht zugrunde, weil ihnen die Erkenntnis fehlt. Wenn ich nicht weiß, und zwar wirklich im tiefsten Innern, was Jesus für mich getan hat, gehe ich zugrunde. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass er mir das ewige Heil gekauft hat, sondern auch eben mit dem, meine Probleme kommen vom Baum der Erkenntnis im Garten Eden und die Lösung für jedes der Probleme ist am Baum des Kreuzes. Verbunden mit der Auferstehung. Aber wenn ich nicht die Erkenntnis habe, wie das Kreuz zu meinem Problem passt, gehe ich zugrunde. Und darum dieses Erforschen, das Tun und das Lehren, dass ich es mir vom Heiligen Geist zeigen lasse. Und das kann er mit einem einzigen Bibelwort machen. Ich kaue mir das durch, wende es auf mich an und am Ende zeigt mir der Heilige Geist, wenn es jetzt 50 Mal auf mich angewandt wurde, zeigt ihr mir auf einmal, und so passt das Kreuz in deine Situation. Und so kommst du raus aus der Situation. All das tut der Heilige Geist für uns, weil er es will. Und weil er es kann. Und weil Gott uns viel, viel mehr geben möchte, als wir uns erträumen können. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du den Heiligen Geist zu uns geschickt hast und dass er uns in so viel mehr hineinleiten will. Und wir sind gespannt, was du uns noch alles zeigen willst dadurch. Und dass es nicht nur im Kopf ankommt, sondern dass es im Herzen und in der Hand und im Fuß ankommt. Dass wir dein Wort tun und dass die Erkenntnis uns dazu dient, dass wir nicht mehr umkommen. Amen.